Geburtskanal, der Podcast für den besten Start ins Leben. Eine Produktion für Henrike, dem Mutter-Kind-Zentrum in Hannover.
Mehrlinge sind keine Seltenheit. Rund 11.300 Frauen mit Mehrlingsgeburten gab es im Jahr 2023. Das meiste waren tatsächlich Zwillinge. Und auch wenn Mehrlinge keine absolute Seltenheit sind, unterscheidet sich ja dann doch der Verlauf der Schwangerschaft, die Geburt an sich sowieso und auch das Wochenbett natürlich von Einlingen. Und über genau das wollen wir heute sprechen. Dazu begrüße ich zwei ganz erfahrene Podcast-Gäste, die schon mehrmals zu Besuch bei mir waren. Die leitende Oberärztin in unserer Geburtshilfe, Dr. Christine Moorfeld. Schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Tag.
Und unsere Hebamme Wiebke Schrader. Schön, dass auch du da bist.
Ja, hallo.
Ja, auch der Laie wie ich kann sich tatsächlich vorstellen, dass eine Schwangerschaft mit zwei oder mehr Babys im Bauch deutlich anstrengender und herausfordernder ist. Fangen wir tatsächlich mal ganz von vorne an. Wie entstehen denn Mehrlingsschwangerschaften überhaupt?
Ja, man muss also schon sagen, dass Zwillinge, das ist ja, was Sie auch gesagt haben, schon eine Faszination haben. Ne? Also wir haben die ersten griechisch-mythologischen Sagen von Zeus und seiner Frau, der Zwillinge geschwängert hat, nachdem sie oder mit der sie parallel schwanger war mit von ihrem Mann, also letztendlich Vierlinge geboren hat. Also die Geschichte der Zwillinge oder Mehrlinge zieht sich durch die griechische Mythologie bis hin zur Bibel, fällt uns allen ein. Kain und Abel sind auch Zwillinge gewesen. Der Ursprung der Zwillinge war immer lange gefragt, wo kommt das her? Sind das Götter, Mythologen oder woher kommt das? Es gab natürlich im Zuge der Hexenverfolgung auch was nicht Schönes, warum Zwillinge entstehen. Aber Zwillinge faszinieren uns und beschäftigen uns schon 1000 Jahre. So, wie kommen Zwillinge jetzt rein biologisch zustande? Die Häufigkeit von Mehrlingsschwangerschaften wird berechnet nach der Helling-Regel. Die kennen wir ja alle noch aus dem Biounterricht. Und zwar wird da besagt oder wurde berechnet, dass Zwillinge 1 zu 85 mal entstehen und Drillinge 1 zu 85 zum Quadrat. Das sind die spontan entstandenen Mehrlinge. Also was jetzt wir im Laufe der Zeit haben durch die Reproduktionsmedizin, verwässert diese Zahl natürlich. Also seit 1980 hat sich die Zahl an Zwillingsschwangerschaften nahezu verdoppelt. Also mit der Hellingschen Regel kommen wir jetzt halt nicht mehr so weit. Sondern das ist das, was den Mediziner interessiert, dann noch einfach aus medizinischen Gründen sind das natürlich entstandene Zwillinge oder eben durch die Reproduktionsmedizin. Wir haben eineiige Zwillinge und zweieiige Zwillinge, also wie der Fachmann sagt, Dizygot und Monozygot. Die meisten sind Dizygot. Also was heißt das? Kinder, die aus derselben befruchteten Eizelle und einer Samenzelle sich entwickeln, bezeichnet man da als eineiig. So, jetzt teilen sich ja bei der Befruchtung dieser ganze Zellhaufen immer mal und immer mal wieder. Und der Zeitpunkt der Teilung oder wann die sich teilen, ist dann sozusagen aussagekräftig für das, was am Ende dabei entsteht. Einer ganz späten Teilung sind das dann die siamesischen Zwillinge. So muss man sich das vorstellen. Zweieiige Zwillinge werden, also das sind die Kinder, die aus verschiedenen Spermien und mehreren befruchteten Eizellen sich da sozusagen draus entwickeln. Also das ist das, was der Laie eigentlich kennt. Die sehen sich nicht unbedingt ähnlich. Sie sind halt normale Geschwister zur selben Zeit. Also die haben dann eine eigene Plazenta und unterschiedliches Erbgut. So kann man das, glaube ich, vereinfacht sagen.
Ist das eine Laune der Natur, ob es eineiig oder zweieiig wird? Oder kann ich das in irgendeiner Form beeinflussen?
Nee, das kann man nicht. Also es ist eigentlich, ist die Natur ja ganz schön klug. Also das heißt, im Moment der Befruchtung von der Eizelle und der Samenzelle macht der weibliche Körper eigentlich zu. Das heißt, eigentlich bildet sich um alle anderen Eizellen, die sozusagen befruchtungsfähig sind, so eine Schutzschicht, dass kein weiteres Spermien da eindringen kann und sie befruchten kann. Also eigentlich hat die Natur vorgesehen, dass wir mit einem Kind schwanger werden.
So dass man ja quasi auch in der Schwangerschaft nicht nochmal schwanger werden kann dann, ne?
Genau. So, und manchmal, warum, das weiß man halt auch noch nicht so genau, kann das eben sein, dass zwei verschiedene Spermien, zwei Eizellen oder eben, wenn es dann die befruchtete Eizelle dann zu einer Teilung kommt, was den Körper triggert, jetzt einfach nochmal eine Zelle nochmal zu teilen, das weiß man nicht so genau. Also auch da bleiben wir jetzt im Rahmen von mythologischen und ungeklärten medizinischen Fakten und Ideen.
Und trotzdem passiert das relativ häufig, wie wir gehört haben. Wann sehe ich denn als Frau in der Regel, dass da zwei Herzchen pochen und dass nicht nur eins im Bauch ist. Wie frühzeitig kann ich das erkennen?
Also eigentlich mit einem guten Ultraschall kann man das relativ früh erkennen. Es gibt immer mal Geschichten, wo das relativ nicht bei der ersten Untersuchung, also 5., 6. Woche erkannt wird, sondern erst 7., 8. So die Geschichten, wo statt der Plazenta bei der Geburt ein zweites Kind kommt, die sind eigentlich schon über 20 Jahre her. Und ich glaube nicht, dass es das heute noch gibt, dass man zur Geburt geht und dann feststellt, dass man zwei Kinder kriegt. Also das haben wir schon lange nicht. Also ich kann mich nicht mehr erinnern, dass wir das hatten. Also eigentlich ist das in der Regel bei der Vorsorge, mit einem guten Ultraschall, wenn man gut guckt. Manchmal verstecken die sich natürlich auch. Also wenn man jetzt in der 5., 6. Woche guckt, kann das mitunter mal nicht so sein, gerade wenn die sich nicht gleich angelegt sind oder gleich entwickelt. Aber eigentlich 8., 10. Woche ist das dann schon klar. Also wir reden, wenn wir jetzt Mehrlinge sagen, ne, wie Sie sagen, meistens von Zwillingen, weil Drillinge sind ja nochmal super, super selten.
Die würde man dann aber wahrscheinlich auch gleich erkennen, ne? Also da versteckt sich wahrscheinlich nicht das Dritte hinter den anderen beiden. Also wenn es mehr sind als zwei.
Oh, je mehr sind, desto schwieriger ist das auch mit dem Schall tatsächlich. Also es gibt ja auch immer mal wieder Vierlinge. Also da gibt es auch Geschichten, wo bei der Frau, bei der Vorsorge sozusagen, je mehr Vorsorgen sie hatte, immer auch ein Kind dazugekommen ist.
Oha.
Und am Ende ist dann bei 4 rausgekommen sind. Aber das ist jetzt wirklich eine Ausnahme.
Wann kann man denn bei Mehrlingen die Geschlechter erkennen? Ist das ungefähr zum gleichen Zeitpunkt wie auch beim Einling oder gibt es da tatsächlich Unterschiede?
Also eigentlich müsste man sagen, wenn die Bedingungen für den Ultraschall gut sind, kann man das gleich erkennen. Also lagebedingt kann das halt immer mal sein, dass das nicht immer ganz so einfach ist oder die Kinder sich so bewegen oder so. Aber eigentlich spielt der Zeitpunkt keinen Unterschied oder keine Rolle.
Wie ist denn das jetzt, wenn ich weiß, okay, es wären zwei oder mehr, muss ich denn dann den Gynäkologen wechseln und mich besonders betreuen lassen, also von irgendeinem Facharzt? Oder kann das tatsächlich der normale niedergelassene Gynäkologe, bei dem ich bisher auch schon bin, auch machen?
Das kann eigentlich jeder machen. Die Vorsorge unterscheidet sich ja nicht grob anders als für Einlingsschwangerschaften. Wir hätten gerne am Anfang einen Ultraschall, damit wir eben gucken können, ist das eine oder zwei Plazenten, weil sich das wirklich, also weil sich davon nochmal die Vorsorge und das Risikoprofil ein bisschen ableitet. Da muss halt der Frauenarzt gezielt drauf gucken. Aber ansonsten macht er eine ganz normale Vorsorge.
Sie haben gesagt, das Risikoprofil ist ein bisschen anders. Was ist denn mehr risikobehaftet, ein Ei oder zwei Ei?
Also wenn die Zwillinge oder also die Mehrlinge sich eine Plazenta teilen, muss man halt immer mal ein bisschen genauer drauf gucken. Generell kann man sagen, ist das Wachstum von Zwillingen bis zur 30. Woche annähernd gleich, wenn alles normal läuft. Und danach flacht das so ein bisschen ab. Dann könnte ich ein bisschen öfter gucken. Also normale Zwillingsschwangerschaften sind bis zur 30. Woche verlaufen die ganz gut. Und dann wachsen die halt nicht im Vergleich zu Einlingen, ne? Nicht immer so schnell. Also wir sind ja auch in der Regel ein bisschen kleiner. Hat die Natur, glaube ich, an der Stelle auch ganz gut aufgepasst.
Okay, das heißt, in der Vorsorge ist es jetzt gar kein großer Unterschied bis zur 30., sagen Sie? Was ratet ihr denn Müttern, wenn feststeht, okay, da sind zwei oder mehr im Bauch, sofort Füße hoch und irgendwie Belastung reduzieren, weil sie sind eine Risikoschwangerschaft? Oder was sind so eure Empfehlungen aus dem Alltag?
Ich sage das jetzt mal aus Hebammensicht. Also ich würde erst mal sagen, die Frauen merken schon, die haben ja häufig ein ganz gutes Körpergefühl. Die merken schon, was ihnen gut tut und was ihnen nicht gut tut. Ich würde einfach all das empfehlen, weiterzumachen, was die vorher auch gemacht haben. Vielleicht ein bisschen reduziert, aber vom Prinzip ist aus meiner Sicht, Christine, korrigiere mich gern, ist ja jetzt erstmal kein Unterschied zwischen einer Einlingsmutter und einer Mehrlingsmutter. Also aus meiner Sicht können die alles das weitermachen, was denen Spaß macht und sofern die Schwangerschaft gut verläuft.
Ja, denke ich auch. Also eine Schwangerschaft ist eine individuelle Sache. Das heißt, es gibt Frauen, die merken bis zum Ende gar keinen Unterschied und es gibt Frauen, die haben halt mit vermehrter Übelkeit oder Wassereinlagerung zu tun. Also das ist, da kann man eigentlich eine generelle Empfehlung gar nicht treffen. Wichtig ist, dass man das tut, was man denkt, es einem selber gut tut und möglichst nicht so viel auf andere Leute hören, die alle es angeblich besser wissen oder mit Rat und Tat zur Seite stehen und dann einfach noch einen verunsichern.
Also das eigene Bauchgefühl hören.
Genau.
Ja. Trotzdem sagt man ja, dass man als Mehrlingsmama als eine Risikoschwangerschaft gilt. Ist das richtig? Also sobald man sozusagen mehr als ein Baby im Bauch hat, ist man automatisch eine Risikoschwangerschaft?
Genau, es gibt die Mutterschaftsrichtlinien und es gibt da einen Katalog. Den findet man ja, wenn man seinen Mutterpass aufguckt und da muss man ein Kreuz machen. Sobald der Frauenarzt ein Kreuz macht und für Mehrlinge kriegt man ein Kreuz, gilt man als Risikoschwangere. Also das hat gar nichts, am Ende kommt da gar nichts mehr raus. Man wird nicht mehr angeguckt oder weniger angeguckt. Es gibt nicht mehr Geld oder weniger Geld. warum dieser Katalog, muss man einfach auch nochmal sagen, der ist halt noch aus den 60ern und wurde wenig, bis auf den Blutzuckertest haben wir ihn nicht viel angefasst. Also es ist ein Risiko, wenn man schwanger ist. Also wir müssen auf 3 Patienten sozusagen aufpassen, nicht auf 2. Per se, das ist ein Risiko, aber Risiko soll jetzt nicht heißen, dass man gleich einen Riesenschreck kriegt.
Okay. Ich finde tatsächlich auch, dass das die Frauen oft verunsichert, wenn dann da gleich gesagt wird, oh, das ist eine Risikoschwangerschaft und ich empfinde da sehr viel Unsicherheit. Und da gibt es aber auch tatsächlich noch andere Risiken, wo auch tatsächlich man vielleicht nochmal drüber nachdenken könnte, ob es tatsächlich ein Risiko ist.
Das stimmt. Und die wahrscheinlich mehr Risiko sind als 2 Babys im Bauch, ne? Also.
Ja, oder auch gar kein Risiko. Okay. Wie auch immer, aber sowohl als auch, genau, auf jeden Fall.
Ihr habt es gerade schon gesagt, ein Frauenarzt muss ich nicht wechseln. Das heißt, jeder normale niedergelassene Gynäkologe, bei dem ich sowieso auch schon bin, der kann mich betreuen. Wie ist das mit einer Hebamme? Also betreut auch jede, in Anführungszeichen, normale Hebamme auch gleich Mehrlingsschwangerschaften?
Schön ist ja normale Hebamme. Was ist eine normale Hebamme? Ich kenne keine, die jetzt sagt, Mehrlinge betreue ich nicht. Also mir ist das tatsächlich nicht bekannt. Für uns ist halt, finde ich, oder also ich kann jetzt so von mir natürlich sprechen, ist immer wichtig, dass die Frauen, wenn die sich anmelden für ein Wochenbett, dass die mir sagen, dass sie Zwillinge erwarten, weil ich denke, vielleicht kommen wir noch auf die Frage zu sprechen, wann kommen die eigentlich zur Welt, sodass ich dann tatsächlich plane, dass Zwillinge eben oder auch Mehrlinge, Drillinge eben vielleicht auch ein bisschen früher zur Welt kommen als der eigentliche errechnete Entbindungstermin nach 40 Schwangerschaftswochen.
Also würdest du auch sagen, es ist jetzt nicht unbedingt schwieriger, eine Hebamme zu finden?
Nein, auf gar keinen Fall.
Okay. Das heißt aber auch genauso zeitig kümmern wie bei einem
Absolut. Alten. Genau, genau so.
Mhm. Was ist da dein Tipp?
Ich finde immer in den ersten 12 Wochen und das ist, man hat auch danach noch eine gute Chance, eine Hebamme zu bekommen. Ich würde jetzt nicht bis zur 30. Woche warten, das ist sicherlich zu spät und dann ist es auch tatsächlich immer ein bisschen abhängig davon, habe ich jetzt im Sommer Entbindungstermin oder im Dezember, da sind dann Ferien, da sind Feiertage, da ist es natürlich ein bisschen schwieriger, aber ansonsten ganz normal, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte mir jetzt eine Hebamme suchen, dann würde ich das auch tatsächlich machen. Also 12. Woche ist sicherlich ganz gut.
Man liest jetzt davon, dass Schwangere mit Mehrlingen deutlich häufiger und andere Beschwerden haben in der Schwangerschaft. Welche sind das?
Wie gesagt, eine Schwangerschaft ist sehr individuell, das muss jetzt nicht immer an den Mehrlingen liegen. Aber in der Frühschwangerschaft sehen wir schon häufig eine ausgeprägte Übelkeit. Die kann mehr sein als bei Einlingsschwangeren. Das liegt aber an der hormonellen Situation, weil bei Mehrlingen am Anfang auch mehr das Hormon vorhanden ist bei den Frauen, die die Schwangerschaft unterstützt, weil sie ja für 2 Kinder sozusagen eine Unterstützung ist. Das heißt, die haben häufig wirklich bis zur Woche 12 oder 14 eine übermäßige Übelkeit und Erbrechen. Das ist halt nochmal. Das ist das, was häufig auffällt, das geht dann aber weg. Und zum Ende das Risiko für eine hypertensive Schwangerschaftserkrankung, also dass der Blutdruck hochgeht oder Wassereinlagerung ist das, was wir häufiger finden bei den Frauen mit Mehrlingen. Diabetes ist nicht erhöht bei Schwangeren mit Mehrlingen, das kann man ganz klar sagen. Also nicht alles, was man so haben kann, hat man automatisch, nur weil man Zwillinge hat. Und dann ist halt auch nochmal der Hintergrund der Entstehung von Zwillingen auch nochmal ganz wichtig. Also man weiß, dass Frauen, die aus der Reproduktionsmedizin kommen, mehr Risiken haben als bei Zwillingen zum Beispiel, die normal, also das heißt normal entstanden sind, also die einfach biologisch entstanden sind oder spontan entstanden ist, sagt man ja. Also auch da ist der Hintergrund der Zwillingsentstehung auch nochmal, kann man nochmal einen Hinweis haben oder eine Korrelation für das Risikoprofil hinterher.
Mhm, das heißt, wenn es sozusagen auf künstlichem Wege entstanden ist, gibt es eventuell mehr Risiken als auf natürlichem Wege und dann guckt man sich ein bisschen genauer hin?
Oder? Genau, man findet, nee, das ist nur, was man retrospektiv in den Studien aussucht. Man sagt, okay, warum haben die Frauen einen erhöhten Blutdruck? Kann man sich natürlich vorstellen, ne? Also die Gebärmutter muss mehr durchblutet werden, da geht mehr Blutvolumen in den ganzen Körper, weil da ist ja, also wir haben ja sowieso 30% mehr Volumen, was durch das Herz gepumpt wird, jetzt aber nochmal ein bisschen mehr, wenn es Zwillinge sind. Das ist ein Körper, der vielleicht schon da sowieso ein Problem hat, dann eher einen hohen Blutdruck kriegt, ganz normal als dagegen zu steuern, muss man sich vorstellen. Und mit Zwillingen ist das sozusagen, potenziert sich das halt einfach nochmal. Warum jetzt das mit im Zusammenhang mit der Reproduktionsmedizin ist, das weiß man gar nicht, weil gibt ja viele Gründe, warum eine Frau oder ein Paar einfach nicht schwanger wird. Also da kann man jetzt nicht einfach das alles in einen Topf schmeißen. Aber leider ist unsere Datenlage halt so, dass man einmal spontan konzipierte Mehrlinge hat gegenüber die aus der Reproduktionsmedizin gucken. Und da hat man sich die Risiken angeguckt und das festgestellt. Wobei ich immer finde, dass beide beide Gruppen ja sehr heterogen ist. Also man muss das immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Also wie gesagt, wir haben viele Zwillingsmamas, die gehen bis zum Ende und haben nichts. Und also man muss sich nicht vorstellen, eine Zwillingsmama ist so ein wandelndes Risiko oder so.
Okay. Spontan konzipiert finde ich auch ein sehr schönes Wort tatsächlich. Ihr habt jetzt gerade schon gesagt, der Verlauf unterscheidet sich jetzt nicht wirklich. Es gibt ein paar Risiken, die vielleicht ein bisschen mehr sein können, aber auch nicht sein müssen. Gibt es denn Dinge, die ich unbedingt mehr tun sollte, weil ich zwei Babys im Bauch habe? Beispielsweise das, ja, was man jetzt als allererstes denkt, muss ich doppelt so viel essen, weil ich zwei Babys im Bauch habe?
Bitte nicht. Ich glaube, dass die Frauen auch gar nicht mehr essen können, weil die tatsächlich einfach gar nicht mehr so das Volumen haben, gerade mit fortschreitender Schwangerschaft. Aber nee, das müssen die nicht. Das ist ähnlich wie bei Einlingen, da muss man auch nicht für zwei essen. Wenn man zwei kriegt, muss man auch nicht für drei essen.
Das wäre, glaube ich, gar nicht so gut. Ne?
Nee, das wäre nicht gut.
Wie bereite ich mich denn als Mama auf so eine Mehrlingsgeburt vor? Muss ich dann einen speziellen Geburtsvorbereitungskurs besuchen? Gibt es da nochmal irgendwie auch in hinsichtlich Hebammengespräch, Geburtsvorbereitungsgespräch bei uns in der Klinik irgendwas, was ihr damit auf den Weg gebt?
Ja, also tatsächlich gibt es schon auch Geburtsvorbereitungskurse, die sich spezialisiert haben auf Mehrlingsmütter. Das kann man theoretisch, kann man das natürlich machen. Es ist aber auch überhaupt gar kein Problem, wenn die Frauen in einen ganz normalen Geburtsvorbereitungskurs gehen. Das ist immer so ein ganz bisschen Geschmackssache tatsächlich, was die Frauen dann machen möchten. Und Geburtsplanung würden wir tatsächlich, kann ich jetzt einfach mal für unsere Klinik sprechen, würden wir schon empfehlen, dass die Frauen sich in der Schwangerschaft so um die 32, 34. Schwangerschaftswoche bei uns vorstellen. Vielleicht haben wir sie ja vorher in der Schwangerschaft auch schon mal gesehen, weil der Gynäkologe sie eingewiesen hat. Aber ansonsten würden wir sie auf jeden Fall einmal bei uns in der Sprechstunde haben, in der Geburtsplanung, wo wir dann mit den Frauen, also nicht wir, sondern dann die Ärzte natürlich, also nicht wir Hebammen, sondern die Ärzte machen das, die haben dann ein Geburtsplanungsgespräch und besprechen gemeinsam mit der Frau, was für Möglichkeiten sie insbesondere für die Geburt hat.
Mhm.
Also wie kann der Geburtsmodus aussehen, ne? Wie können die Kinder auf die Welt kommen, spontan, per Kaiserschnitt oder wie auch immer.
Genau, da sind wir schon direkt beim nächsten Thema. Wie können sie denn auf die Welt kommen, vor allem auch, wenn sie jetzt nicht unbedingt in der richtigen Position liegen?
Also es gibt ja nicht richtig oder falsch. Zwillinge per se, kann man allgemein sagen, sind nicht jetzt der Grund, primär einen Kaiserschnitt zu machen oder auch zu planen. Also man muss sagen, das ist das, was Wiebke auch schon gesagt hat, was wir dann in der Geburtsplanung mit den Paaren besprechen, was sie sich vorstellen können. Und wir erzählen dann so ein bisschen, wie so eine Zwillingsgeburt vonstatten geht, also wann wir sie einleiten würden oder wie lange das dauert oder sowas, das wird halt mit den Paaren besprochen. Und dann muss man sagen, dass allgemein der erste Zwilling, wenn der bei einer Erstgebärenden, also kriegt die Frau das erste Kind, in Schädellage liegt, kann man durchaus sagen, okay, wir würden eine vaginale Geburt empfehlen. Das setzt voraus, dass die Kinder beide gleich groß sind und dann nicht so eine erhebliche Diskrepanz sind. Wenn das erste Kind in Beckenendlage liegt, würde man allgemein in Deutschland einen Kaiserschnitt empfehlen bei der ersten Geburt. Wenn das die Geburt 3, 4, 5 oder 2, 3, 4 ist, kann man durchaus auch darüber reden, bei Zwillingsgeburt das erste Kind aus Beckenendlage zu entwickeln. Also per se sagt man, dass man primär für Mutter und Kind die vaginale Geburt präferiert, weil wenn eine Frau mit Zwillingen dann hinterher im Wochenbett auch noch eine große Bauch-OP hat, ist das halt auch für die weitere Versorgung der Familie nicht gerade zielführend. Aber das ist das, was man halt, wie gesagt, besprechen muss.
Sie haben gerade einen Unterschied gemacht, ob es sozusagen das erste Kind ist oder ob es schon Kinder davor gab. Warum macht das einen Unterschied? Ist der Körper der Frau tatsächlich schon anders gebaut nach der ersten Geburt? Oder?
Also das ist das, was wir geburtshilflich sagen. Naja, wenn da ist schon mal ein Kind geboren sozusagen, dann kann man sagen, okay, da ist schon ein bisschen mehr Platz. Da haben wir halt einfach nochmal ein bisschen Handlungsspielraum an und dann ist. Und es geht in der Regel fixer, muss man halt auch sagen. Und das sind schon Sachen, die positiv sind sozusagen.
Sie haben gesagt, auch wenn die Differenzen zwischen den Kindern nicht so groß sind, wie groß können denn so Differenzen zwischen den Kindern?
Also für die Geburtsplanung sagen wir 25% Gewichtsunterschied. So steht es in dem Papier. Man muss sagen, natürlich ist es ein Unterschied, ob Jungs oder Mädchen sind. Natürlich ist es ein Unterschied, wie die Voraussetzungen sind für den Schall, weil am Ende der Schwangerschaft, ne, wenn ich zwei Kinder da im Bauch habe, sind unsere Differenzen für das, was wir schallen, ja auch mitunter, wir schallen nicht mehr so genau, wie wir es gerne haben wollen. Deswegen sind diese 25% ja immer so ein Pi mal Daumen, auch wenn man es eigentlich genau wissen wollen würde. Also an der Stelle muss man halt mit ganz viel Wenns und Aber rechnen, aber in der Regel kann man sich auch, wenn man im Schall sich das anguckt, beide Bäuche angucken, kann man sagen, okay, das sieht ja gleich aus. Und man hat noch viele Sachen, die man zur Hilfe nimmt, zu sagen, ja, okay, das sieht ganz gut aus. Ich schätze, dass die gleich groß sind.
Und dann kann man mit dem Paar besprechen.
Das Größere und Schwerere, kommt das immer zuerst, weil es sich tatsächlich durchsetzt und das Kräftigere ist? Das ist jetzt so das, was mein Laienkopf da gerade assoziiert.
Ist ja interessant, die Frage, setzen sich Größere immer durch? Also letztendlich bei zwei Einigen mit zwei Patienten und eins ist groß, eins ist klein, muss man sagen, okay, warum hat der Große die größere, also kriegt der mehr aus seiner Plazenta, also sein Mutterkuchen und das Kleine nicht? Also da ist es gar nicht gegeben, wer zuerst da ist, sondern wer einfach von dem Mutterkuchen mehr abkriegt. Also wenn sie einen Mutterkuchen haben, wer hat dann ein größeres Stück vom Kuchen und wer das kleinere? Und warum ist das so? Das hat was mit der Gefäßverteilung zu tun, wenn die sich eine Plazenta teilen, aber hat nichts mit der Lage zu tun. Man muss sich ja überlegen, wenn man am Anfang schwanger ist, wie häufig die sich drehen. Ne? Also in der Schwangerschaft auch am Ende drehen, also sind die Lagen erster, zweiter. Wir gehen immer davon aus, also A oder 1 ist immer das, was wir als erstes kriegen, wenn wir von vaginal entbinden würden. Das ändert sich zu 50% und unter der Geburt auch nochmal zu 30%. Selbst wenn ich weiß, das zweite Kind liegt so oder so, dann gehe ich davon aus, dass das nicht unbedingt so kommt, wie ich mir das vorher gedacht habe.
Verrückt, das war gerade nochmal meine Frage. Kann das sich auch nochmal ganz spontan ändern? Also nicht unbedingt der die Pulse
sehr spontan hat.
Dann kann ich denn das Kleinere und Schwächere während der Schwangerschaft ein bisschen pushen? Gibt es da irgendwas in der Pränataldiagnostik, was man da schon machen kann? Oder ist das, nee, sie schüttelt den Kopf.
Naja, wir sind da, also keiner weiß warum. Man hat früher mal Frauen Glukoseinfusionen gegeben, weil sie gedacht haben, dass die Kinder dann wachsen. Irgendwie sind sie nicht gewachsen. Die Frauen haben sich hingelegt und sie haben dies und jenes und ich weiß nicht was angedeiht gekriegt, aber es hat ändert sich nichts. Also man muss sich vorstellen, wenn eine Schwangerschaft sich einnistet und die Gefäße sich auch entsprechend verändern, das passiert ja alles in den ersten Wochen. So, wenn die irgendwann nicht mehr richtig wachsen, sind wir ja hoffentlich weit in 30. Woche. So, also wir haben eine Gefäßumverteilung oder eine Nichtoptimierung der Gefäße, die ja Wochen zurückliegt. Also das kann man dann nicht mehr beeinflussen. Es gibt bei Frauen, die ein Risiko haben für einen Bluthochdruck, kann man Aspirin geben, aber das muss man jetzt nicht, wenn man Zwillinge hat und meint, man verbessert damit die Durchblutung. Also wir haben kein Wundermittel, dass das alles in der Frühschwangerschaft, was man dann geben kann, damit das alles nicht mehr passiert.
Wer weiß, was in den nächsten Jahrzehnten noch kommt.
Das kann sein. Vielleicht gibt es irgendwelche Wachstumsparameter, das Wachstum von den Gefäßen beeinflussen. Also das wäre jetzt nochmal so meine Idee, was ich ziemlich cool finden würde. Spritzt man und dann bam, wachsen die Gefäße und alles wird gut.
Das wäre cool, ja.
Aber ich glaube, das ist im Moment nur in meinem Kopf.
So, jetzt haben wir das Kind möglichst lange im Bauch ausgetragen. Kommen wir doch mal zu dem Part, der dann bei uns in der Klinik stattfindet. Die Geburt. Wie sieht das aus? Wie unterscheidet sich überhaupt das Team, die Zusammensetzung des Teams im Kreißsaal, wenn es zwei oder mehr Kinder sind?
Also ein Kind, ein Team. Zwei Kinder, zwei Teams. Ja, tatsächlich ist es so, dass erstmal, wenn wir unter der Geburt betreuen, dann ist es tatsächlich so, dass die Paare eben von einer Hebamme betreut werden und einem Kreißsaalarzt. Das ist meistens ein Assistenzarzt oder auch ein Facharzt, je nachdem, wer gerade an dem Tag eingeteilt ist. Und wenn dann sozusagen die Geburt ansteht und natürlich, klar, bei Besonderheiten unter der Geburt ist es immer so, dass wir unsere Oberärzte oder auch den Chefarzt dazu rufen. Wenn es dann zu der Geburt kommt, wenn absehbar ist, dass die Kinder jetzt kommen, dann holen wir ein zweites Team dazu und da ist auf jeden Fall immer ein Oberarzt dabei und wenn möglich, wenn wir es schaffen, ist auch eben eine zweite Hebamme dabei, sodass wir bei zwei Kindern eben auch zwei Hebammen brauchen. Genau, und einfach viel mehr Hände, weil wir haben einfach dann in dem Fall ja die Verantwortung auch für drei Leute. Ich lasse jetzt mal die Begleitperson außen vor, aber zumindest Mutter und zwei Kinder. Und um die wollen wir uns kümmern, deshalb brauchen wir einfach tatsächlich ein paar mehr Hände. Und wir gucken schon auch, dass wir haben eben auch größere Geburtsräume, Kreißsäle, sodass wir dann auch für genau Mehrlingsgeburten, spontane Mehrlingsgeburten, dann eben auch einen größeren Kreißsaal wählen, weil wir mehr Platz brauchen.
Eine normale Schwangerschaft geht 40 Wochen, bei Mehrlingen kann das unter Umständen weniger sein. Das sind oft Frühgeburten. Warum?
Ja, man kann eigentlich sagen, one syndrome, many causes. Man geht davon aus, dass die Überdehnung der Gebärmutter das A und O ist. Also, dass ich natürlich die Gebärmutter, wenn man sich die mal so anguckt, im nicht schwangeren Zustand, die ist ja sehr klein, die muss halt schon sehr, sehr, sehr viel mitwachsen. Mit Zweien schafft sie das irgendwann nicht, sodass sozusagen in der Gebärmutter halt sich verkürzt und von innen der Muttermund aufgeht. Das ist das, wie man sich das erklärt. Also wir können sagen, dass fast 60% der Kinder vor der 37. Woche geboren werden mit Mehrlingen. Drillinge werden generell in Woche 32 bis 34 sowieso terminiert und geholt, weil es einfach für den Körper sehr anstrengend ist. Und so allgemein hat man halt mit einer Frühgeburt zu kriegen mit Zwillingen achtfach erhöhtes Risiko. Aber es ist halt auch leider so, dass wenn ich mich ins Bett lege, das Risiko deswegen nicht sinkt.
Mhm. Also nicht unbedingt ins Bett legen, sondern weiter aktiv bleiben tatsächlich.
Genau.
Okay. Es heißt aber auch jetzt nicht unbedingt, dass die Wehen frühzeitiger einsetzen, sondern Sie haben jetzt gerade davon gesprochen, dass man die Kinder auch oft holt. Das heißt, man spricht dann von einer Einleitung?
Genau, also die Frühgeburten unterteilen sich einfach in spontane Frühgeburten, wenn die Frauen Wehen kriegen, Blasensprung können sie kriegen oder der Gebärmutterhals braucht sich auf sozusagen und dann erst kommen Wehen. Das ist ja so ein bisschen eine andere Reihenfolge, als was wir für eine physiologische Geburt haben wollen. Wenn wir eine Geburt einleiten, weil es der Mutter nicht mehr so gut geht, also vor der 37. Schwangerschaftswoche, würde man dann von einer iatrogenen Frühgeburt sprechen. Iatrogen heißt dann, also wir haben, der Arzt hat indiziert, dass die Kinder müssen eher kommen, weil es der Mutter schlecht geht oder wenn es einem Kind schlecht geht oder beiden Kindern oder die nicht mehr richtig wachsen, dann würde man sozusagen dann die Kinder auch eher holen, auch wenn sie frühgeboren sind. Das sind natürlich auch alles Themen. Das sind dann die iatrogenen Frühgeburten.
Wenn es dann losgeht, sind die Anzeichen vermutlich ähnlich, wie wenn nur eins im Bauch ist. Muss ich mir da Gedanken machen, dass es schneller geht, weil da sozusagen ja zwei drücken? Oder habe ich tatsächlich noch genauso viel Zeit, als wenn ein Kind im Bauch ist?
Du meinst jetzt die Zeichen einer Spontangeburt, dass die Geburt dann alleine losgeht, ohne dass wir nachhelfen?
Okay. Genau.
Ja, das ist tatsächlich gleich, ehrlich gesagt. Also das drückt jetzt in dem Fall nicht mehr. Ich würde eher sagen, es dauert ein bisschen länger, weil wenn ein Kind eins geboren ist, dann brauchen wir ja manchmal auch noch ein bisschen Zeit, bis dann Kind zwei geboren ist. Also von daher würde ich sagen, bis das erste kommt, ist es eigentlich der gleiche Verlauf. Und dann hängen wir on top noch ein bisschen dran, weil dann eben Kind zwei noch kommen muss.
Wie groß können die Abstände zwischen den Geburten sein?
Also da gibt es jetzt nicht eine klare Richtlinie, außer für Zwillinge unter 34 Wochen, sondern ein Twin-to-Twin-Intervall heißt das, 40 Minuten einhalten, weil man dann weiß, dass die Stressreserven der Kinder gut, also dass man die gut ausgenutzt hat. Bei reifen Kindern, also alles über 37. Woche, kann man bis zu einer Stunde warten. Und das muss man halt so ein bisschen im Verlauf sehen, weil auch wenn das zweite Kind da ist, ich brauche ja noch mindestens eine Wehe für die Plazenten. Also das wäre auch blöd, wenn die dann nicht kommen. Das ist, also das gucke ich halt immer, wie ich so denke, okay, wie ist der Geburtsverlauf, was habe ich noch an Reserven und was kann ich jetzt noch warten, wie kaputt ist die Mutter, was kann ich der jetzt noch zumuten. Also der Körper ist ganz klug, weil wenn das erste Kind da ist und die Mutter dann bondet, dann macht der in der Regel erstmal mindestens, sage ich jetzt mal, 10 Minuten Pause. Ich meine, das ist die einzige Zeit, wie das Mutter mit dem ersten Kind alleine ist. Und dann irgendwann muss man dann gucken, okay, komm wieder. Und dann irgendwann stellen sich wieder so langsame Wehentätigkeit ein. Und dann muss man gucken, muss ich die noch unterstützen oder kommt das von selber? Aber diese Pause, wenn es irgendwie geht und Kind 2 das alles toleriert und es denen gut geht, weil das hat auf einmal ganz viel Platz. So, da muss man halt auch, ne, man darf jetzt nicht sagen, ach ja, schön und das zweite Kind vergessen. Und die Mutter ist meistens in dem Moment so, dass sie denkt, oh ja, schön, und jetzt habe ich es nochmal. Also die Motivation lässt akut nach. Da muss man dann auch erstmal wieder gucken, dass man die Frau dann nochmal motiviert kriegt, zu sagen, Mensch, ne, da ist doch noch jemand. Und da ist eigentlich so eine Pause. Ich finde, die ist ganz, ganz schön und die ist auch wichtig. Es gibt Kliniken, gerade in Frankreich, die machen ganz forciert ein Kind da, dann lagern, Blase auf, Tropf dran, das zweite Kind da, die gucken, dass sie innerhalb von 10 Minuten das zweite Kind kriegen. Aber die haben, wenn man sich die Daten anguckt, keiner sozusagen Benefit. Und ich denke, dass was wir in der Geburtshilfe wirklich brauchen, ist Zeit und Geduld. Und wenn wir diese paar Minuten wirklich haben, dass man erstmal ankommt in der Situation, finde ich das für die junge Familie und für alle auch wirklich wichtig. Für uns ist im Moment, also der Moment nochmal ein bisschen stressig, weil man erstmal gucken muss, wie geht's dem zweiten Kind. Da müssen wir halt schon nochmal einen Ultraschall machen. Die Herztöne lassen sich nicht immer so gut ableiten. Also ich denke dann immer, oh je, mal gucken, wie sich dieses Kind jetzt dreht, weil das ist halt auch ja immer noch die spannende Frage. Ne? Verlassen kann man sich nicht, dass es das tut, was wir gerne hätten.
Also das weiß, dass es so viel Platz hat dann im Bauch.
Genau, absolut.
Es genießt es wahrscheinlich auch ein bisschen, ne?
Ja, also da muss man da jetzt nochmal ein bisschen gucken.
Genau.
Aber ansonsten, wenn man weiß, okay, jetzt geht's allen gut, kann man erst nochmal wieder richtig ein bisschen Pause machen und alle ankommen lassen.
Wir haben jetzt von der Situation gesprochen, dass jetzt ein Baby nur noch im Bauch ist, was sich es jetzt gemütlich macht, weil es viel Platz hat. Das heißt, es kann sich auch nochmal drehen. Wie geht das dann sozusagen weiter? Hat die Mutter dann wirklich nochmal auf einmal einen neuen Weheneinsatz und sagt, okay, jetzt will das zweite raus? Oder muss man das dann künstlich nochmal, ja, einen Anschub geben?
Also wenn es gut läuft, macht der Körper das von selber. In der Regel muss man sagen, dass wir fast immer einen Wehentropf zur Unterstützung mit nebenbei laufen lassen, damit es sich nicht so lange hinzieht. Meine große Sorge ist ja dann halt noch die Plazenta. Also wenn man weiß, ich halte die Geburt relativ kurz,
habe ich auch hinterher wenig Blutung. Und ich möchte natürlich auch, dass die Plazenta ran oder der Mutterkuchen schnell kommt, dass die Frau nicht so viel Blut verliert. Also das spielt halt auch immer noch so ein bisschen eine Rolle. Ich weiß, mein alter Chef, der hat immer erzählt, dass er zwischen den Zwillingen nochmal schlafen gegangen ist. Also das macht man heute nicht mehr. Also da guckt man dann schon auch nochmal ein bisschen auf die Zeit.
Aber das heißt, rein theoretisch hat sie zwischendurch die Frau auch jetzt nicht so Schmerzen und Wehentätigkeit wie davor. Das ist schon wirklich ein bisschen so eine Ruhephase.
Ja, genau. Eine physiologische Phase, die einfach wenige Minuten andauert.
Nochmal einen Schritt zurück. Kann ich denn mit Zwillingen oder Mehrlingen in jedem Klinikum hier in Hannover entbinden oder ist das tatsächlich, muss ich dazu in eine Spezialklinik?
Spezialklinik klingt auch interessant. Also wir würden schon empfehlen, in eine Klinik zu gehen, insbesondere wenn die Kinder zu früh kommen, dann muss man das ja auch. Also es gibt Kliniken, die halten den Kinderarzt vor, die haben so eine bestimmte Level ein. Sortierung, wo dann feststeht, in welcher Woche darf ich eigentlich in welcher Klinik entbinden. Und tatsächlich ist unsere Empfehlung da auch, in eine Klinik zu gehen, wo einfach der Kinderarzt immer vor Ort ist. Und da sie, und das haben wir ja gerade schon gehört, die Kinder häufig zu früh kommen, ist meistens die Anbindung sowieso schon an eine Klinik, die eben die Kinderklinik integriert hat.
Gut, das sind wir bei uns im Perinatalzentrum?
Ja, das sind wir.
Das wird dann in der Henrike, wären die Wege noch kürzer.
Absolut.
Das ist dann direkt schon auf der Bult angegliedert an die Kinderklinik. Wir hatten eben schon nochmal über die Geburtspositionen gesprochen. Und da sind so ein paar Stichworte von Ihnen gefallen, Frau Dr. Moorfeld. Statistisch gesehen werden ja Mehrlinge häufiger per Kaiserschnitt geboren. Kann es denn auch sein, dass tatsächlich ein Kind auf natürlichem Wege auf die Welt kommt und dann beim zweiten der Kaiserschnitt notwendig ist?
Ja, das passiert. Das passiert super, super selten. Muss man sagen, ne? Das wäre ja auch wirklich, das ist ja, was sich keiner vorstellt, dann hat man sich vorher angestrengt und hat trotzdem einen Bauchschnitt. Bei reifen Kindern ist es sehr, sehr selten. Da kann das halt sein, dass die Frau einfach gar keine Wehen hat und das zweite Kind sich gar nicht ins Becken eingestellt hat oder es einfach quer liegt, weil quer kriegen wir die Kinder da nicht raus. Das ist halt einfach so. Wobei auch, wie gesagt, das bei reifen Kindern eigentlich wirklich, wirklich eine seltene Situation ist. Also das sind so die häufigsten Gründe oder die Herztöne so schlecht sind und die Kinder so hoch sind, dass ich einfach mit dem Kaiserschnitt schneller das Kind rausgeholt habe, als was ist, wenn ich es von vaginal entbunden habe. Aber also wenn ich jetzt so gucke, ich habe das zweimal in meinem Leben bis jetzt machen müssen.
Okay, also wirklich absolutes
Ergebnis. Aber es ist halt wirklich selten. Aber es in der Geburtsmedizin gibt es halt nichts, was es nicht gibt, muss man halt einfach auch der Ehrlichkeit halber sagen.
Okay. Kann man denn bei den Mehrlingen auch ganz normal der Mutter eine PDA legen? Oder gibt es da Unterschiede?
Nee, das kann man auf jeden Fall. Genau, wenn keine anderen Faktoren dagegen sprechen, ist das überhaupt gar kein Problem. Da kann auch eine Mehrlingsmutter, die unter der Geburt ist, eine Zwillingsmutter eine PDA bekommen. Das ist überhaupt kein Problem.
Wir haben von Eineich und Zweieich eben gesprochen. Gibt es da tatsächlich in der Praxis Unterschiede, wie die auf die Welt kommen? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Wenn das eine unkomplizierte, normale Schwangerschaften sind, also auch mit einer Plazenta kann man normal entbinden. Wer nicht normal entbinden kann, sind sozusagen die, die in einer Fruchthöhle sich befinden. Also die eine Plazenta haben und keine getrennten Blasen sozusagen, die werden immer mit Sektio entbunden.
Okay, geht ja auch gar nicht.
Ne? Und wie gesagt, die Drillinge, also über zwei Kinder, dann Drillinge, Vierlinge, entbindet man frühzeitig her, Schnittentbindung. Ja.
Welche Risiken sind denn unter einer Geburt bei Mehrlingen höher als bei einem Einling?
Die Risiken sind gleich wie bei Einlingen, nur gelten für beide Kinder. Also ich habe jetzt nur, ne, weil ich ein Kind normal geboren habe, kann für dich das zweite trotzdem eine Sauglocke oder eine vaginal operative Entbindung sein. Also damit verdopple ich sozusagen das Risiko. Was sie aber generell alle in der Regel haben, ist, dass sie schon auch hinterher mehr bluten. Einfach weil die Gebärmutter sich einfach mehr überdehnt hat und dann ein bisschen mehr Blutverlust ist. Das gilt eigentlich für alle. Ansonsten gilt es wie für eins, nur doppelt für jedes Kind sozusagen dasselbe Risiko.
Bleiben denn Mehrlinge länger bei uns im Krankenhaus oder die Mutter mit ihren Mehrlingen?
Wenn die am Entbindungstermin sind oder in der Nähe und das reife Kinder sind, dann unterscheidet sich das nicht. Nein, die bleiben eigentlich genauso kurz in der Klinik. Genau.
Und sonst wären sie bei uns im Perinatalzentrum aufgepäppelt dann wahrscheinlich.
Sozusagen, und das wäre bei Einlingen ja auch. Ne? Also das heißt, wenn Einlinge geboren werden, da ist tatsächlich aus meiner Sicht kein Unterschied. Da gibt es wahrscheinlich eine Verweildauer, die mir jetzt nicht bekannt ist, aber aus Sicht der Mutter, und wenn ich das so als Hebamme sagen darf, gehen die auch einfach nach der U2, zwei Tage nach der Geburt oder drei Tage nach der Geburt nach Hause. Ja. Es sei denn, die sind halt zu früh gekommen, 34. Woche, 35. Woche und müssen bei uns vielleicht noch ein bisschen gepäppelt werden des Gewichts oder die Gewichtsabnahme ist zu groß oder so, aber das unterscheidet sich nicht zu einem Einling.
Mhm. Aufgepäppelt, sagst du gerade, kommen die denn immer in den Brutkasten?
Och, das klingt ja süß, Brutkasten. Wir würden wahrscheinlich Inkubator dazu sagen oder Wärmebett. Nein, das tun sie nicht. Wenn es denen gut geht nach der Geburt, und davon gehen wir ja immer aus und das hoffen wir ja immer und dafür tun wir ja unter der Geburt alles, dass es denen gut geht, dass sie dann nicht hin müssen, wenn sie sozusagen die Reife haben, die nötige Reife, das nötige Geburtsgewicht, dann müssen die nicht automatisch in einen Brutkasten, -Inkubator.
Gibt es denn auch Unterschiede in der Nachgeburt? Wir hatten das Thema eben schon mal, die muss natürlich auch raus. Auch bei Zwillingen oder noch mehr Kindern?
Na, es ist eigentlich eher eine Frage vom Timing, ne? Also wenn die Geburt rasch lief und die Wehen noch gut da sind, kommt die Plazenta meist auch ganz normal hinterher. Dass wir jetzt bei Zwillingen mehr nachhelfen müssen oder in OP fahren müssen und die Plazenta rausholen, das ist eigentlich nicht so. Aber wie gesagt, deswegen ist ja mal im Vorfeld, dass man schon guckt, mache ich jetzt einen Wehentopf dann, dass ich nach hinten rauf noch genug Power und Wehentätigkeit auch für die Plazenta habe. Also da muss man halt dann mal ein bisschen gucken.
Es klingt alles ganz aufregend, was da im Kreißsaal oder auch im OP dann passiert. Was ist denn für euch das Faszinierende an so einer Mehrlingsgeburt?
Also ich finde nach wie vor, die sind genauso individuell, aber eben doppelt individuell wie jede einzelne Geburt sozusagen. Und der Moment, wo das erste Kind da ist und ich für das zweite gucken muss, das finde ich, ist nochmal aus geburtshilflicher Sicht für mich nochmal eine große Herausforderung, weil da in meinem Kopf habe ich alles bereit und alles in meinem Kopf läuft da ab, weil ich da mit allem eigentlich rechne. So, das ist für mich eigentlich der größte Stressfaktor, wo ich sage, okay, das Kind ist da, so jetzt ist Kind zwei und dann rattert es in meinem Kopf sozusagen. Und
also für Sie tatsächlich der Moment nach der ersten Geburt ist spannender als vor der ersten.
Ja.
Verrückt.
Hm. Also das ist da, wo, ja, da denke ich auch immer, puh, also da merke ich auch hinterher, wenn das Adrenalin dann ablässt, dass das ist dann da, wo man, wie gesagt, da läuft halt alles im Hinterkopf ab, was alles sein kann. Ich weiß, habe ich meine Zange, habe ich meinen Ultraschall, habe ich da alles stehen für alle Fälle. Man ist halt alles vorbereitet. Das passiert meistens, wenn das erste Kind da ist, ja.
Okay, was findest du das Faszinierende?
Ja, ich wollte auch gerade sagen, Faszination hoch zwei, ne? Tatsächlich ist es, ich will nicht sagen, also doppelte Faszination, aber vom Prinzip ist es ja schon so, dass ich mich bei Einling, das finde ich bei einem Einling, das ist auch eine Faszination. Das ist halt dann einfach doppelt. Und ich glaube, du hast das schon ganz gut gesagt, wir können halt nach der ersten Geburt nicht entspannen und sagen, oh Mensch, super, das Kind ist jetzt da. Das können wir auch ganz kurz gedacht, aber danach geht einfach dann natürlich die Kaskade weiter, um zu gucken, dass eben Kind zwei genauso gesund auf die Welt kommt.
Also doppelte Herausforderung auch wirklich, ne?
Absolut.
Das ist wirklich ein richtiger Adrenalinkick da nochmal. Also kein Aufatmen nach der ersten Geburt für euch. Jetzt haben wir ganz viel über die Schwangerschaft und die Geburt gesprochen. Kommen wir zum Schluss nochmal kurz auf das Wochenbett und die Nachsorge. Wiebke, du bist Hebamme, das ist wahrscheinlich dein Beritt. Du bist ja auch zu Hause und betreust die Eltern dann dort. Wie stille ich denn Mehrlinge?
Ja, tatsächlich kann man beide Kinder gleichzeitig stillen, das ist überhaupt gar kein Problem. In den ersten drei Tagen finde ich es tatsächlich nicht ganz so einfach, weil die Frauen natürlich sich da jetzt auch erstmal so ein bisschen reinfuchsen müssen. Dann hat man ein Kind unter dem einen Arm und wie kriegt man das zweite dann unter den anderen? Da braucht man meistens nochmal so ein bisschen Unterstützung. Ich muss sagen, ich kann es aber nur empfehlen, beide gleichzeitig zu stillen. Würde bedeuten, beide schlafen hoffentlich auch gleichzeitig, sodass die Mütter eben in dem Fall tatsächlich auch ein bisschen Schlaf kriegen. Ich finde immer so, die beste Position ist tatsächlich dieser sogenannte Footballgriff, Rückengriff. Und dann kann man beide gleichzeitig stillen.
Was heißt das Rückengriff, Footballgriff? Die liegen dann nicht vor meinem Körper, sondern die kommen von der Seite, von hinten?
Wieso sie sagen, nach hinten, genau. Das Kind liegt an der Brust und die Füße zeigen sozusagen zum Rücken, genau.
Ach, verrückt.
Dann klemmt man sich die so ein bisschen unter die Arme, genau.
Und du hast auch gesagt, gleichzeitig stillen, damit dann sozusagen auch mal gleichzeitig Ruhe ist und die Mama auch Ruhe bekommt.
Ja,
das heißt, du bist ein Fan von, die Kinder auch so ein bisschen zu synchronisieren, dass die so ein bisschen gleiche Intervalle haben?
Wenn möglich, ja. Also wenn möglich, ja. Das ist am Anfang, wie gesagt, manchmal nicht so ganz einfach und es wird wieder schwieriger, wenn die Kinder irgendwie 6 Kilo wiegen, dann ist auch das Handling nicht mehr ganz so einfach, dann trinken die aber natürlich auch schon viel besser. Aber die Zeit dazwischen kann ich schon empfehlen, wenn möglich, wenn es irgendwie möglich ist, die Kinder gleichzeitig zu stillen. Weil ansonsten, wenn man sich jetzt vorstellt, eine Stillmahlzeit dauert ungefähr eine Stunde pro Kind oder vielleicht auch nur eine halbe, aber das dann sozusagen mal 2 mal 8, das ist halt schon ziemlich lang, wenn man das nacheinander macht. Von daher ist die Empfehlung, wenn es irgendwie geht, aus meiner Sicht, dass die Kinder gleichzeitig gestillt werden, wenn man das so hinkriegt. Also da gibt es auch zwar Ausnahmen, ne?
Und sonst.
Absolut. Und die Mutter braucht ja auch ein bisschen Erholungsphase, ehrlich gesagt, zwischendurch. Und von daher, ich habe auch gute Erfahrungen damit tatsächlich gemacht.
Okay. Muss man denn bei Zwillingen immer zufüttern oder hat eine Mama genug, um beide zu versorgen?
Ja, normalerweise schon. Erstmal gehen wir davon aus, dass sie genug hat. Genau. Und ansonsten gibt es ja so ein paar Maßnahmen, die man noch unternehmen kann, damit die auch ein bisschen mehr Milch kriegt. Genau. Mehr trinken und so weiter. Genau, häufiger anlegen tatsächlich gleichzeitig.
Damit die Milchproduktion
absolut wird, okay. Genau, ja. Genau. Ja.
Jetzt die typische Anfängerfrage, was mache ich denn als Mama? Ich bin alleine zu Hause und beide schreien.
Ruhe bewahren, würde ich sagen. Also mitschreien hilft dann nicht so richtig. Tatsächlich Ruhe bewahren. Also ja, viel mehr kann ich da, glaube ich, nicht zu sagen. Man kann natürlich versuchen, je nachdem, wie groß die Kinder sind, beide auf den Arm zu nehmen. Aber ich glaube, das müsste ich mir jetzt tatsächlich, um dann einen richtigen Rat zu geben, müsste ich da jetzt einfach vor Ort sein und mir das mal angucken.
Genau. Bist du ja dann in deiner Wochenbettbetreuung
auch. Ne? Genau, ja, ja.
Kannst du wirklich auch mit praktischen Tipps mit Rat und Tat zur Seite stehen. Man sieht es ja ganz oft, dass die in einem Bettchen liegen, in einem Wagen liegen. Bist du da auch ein absoluter Fan, dass die möglichst tatsächlich auch miteinander viel bonden? Oder sollen die schon bitte mal schön ihren Freiraum wieder haben?
Ich habe da tatsächlich unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Es gibt Kinder, die liegen immer nebeneinander und das ist überhaupt gar kein Problem. Und dann gibt es Kinder, die machen sich einfach gegenseitig immer wach oder hauen sich ins Gesicht, weil das ja natürlich irgendwie noch nicht so richtig kontrolliert ist, die Bewegung, die die machen. Von daher, ich glaube schon, die meisten liegen erstmal zusammen. In dem Alter auf jeden Fall.
Das ist ja auch das Schöne, dass sie die besondere Verbindung haben.
Im Wochenbett in den ersten 12 Wochen auf jeden Fall.
Ja, schöne Abschiedsworte, die besondere Verbindung zwischen Zwillingen oder Mehrlingen. Die ganz besondere Faszination, die ihr angesprochen habt, natürlich, ne? Doppeltes Glück, doppelte Faszination, aber auch doppelte Aufregung für alle, auch für euch als Geburtshelfer. Dann schön, dass ihr heute da wart.
Sehr gerne.
Ja, gerne.
Geburtskanal, der Podcast für den besten Start ins Leben. Eine Produktion für Henrike, dem Mutter-Kind-Zentrum in Hannover.